Look at this.
That is amazing.
Thomas, wait with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006.
Amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit der Rapid Reaction am Dienstag, und es ist nicht irgendein Dienstag. Heute beginnt offiziell, das muss man glaube ich schon technisch so sagen, die NBA Postseason. Heute Abend spielen zwei Mannschaften gegeneinander, die Lakers gegen die Pelicans und die Warriors gegen die Kings, wo, ja genau, im Play-In-Tournament. Darum soll es heute gehen, im Thema der Woche, eine Vorschau auf nicht nur diese beiden Partien, sondern auch noch die beiden in der Eastern Conference, die uns bevorstehen, aber dazu später mehr. Der Sponsor der heutigen Folge, der Namenssponsor dieses Basketball-Podcasts, ist natürlich Manscaped. Und ihr habt vielleicht gesehen hier unten schon, oder auch nicht, das ist ein T-Shirt von Manscaped, kam heute an, mit zwei Sachen, die ich Freitag, denke ich, verlosen werde, spätestens. Und zwar, ihr wisst das ja, also der Slogan hier, We Save Balls. Ich sag mal so, es geht nicht um Basketball. Ihr könnt euch vorstellen, warum, wenn ihr auch das W da seht. Das ist, glaube ich, ganz, das ist augenscheinlich auch so geschrieben, das W, damit man erkennt, worum es geht. Die arbeiten zusammen mit der Testicular Cancer Society in den USA. Ich glaube, eine extra Society für Hodenkrebs wird es in Deutschland wahrscheinlich so nicht geben. Aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema. Darauf wollen sie immer wieder aufmerksam machen. Habe ich ja auch schon gemacht an der Stelle. Von daher auch deshalb werde ich, ich glaube, es ist ein Lawnmower 4.0 Pro und Lawnmower 3.0, wie ich es richtig gesehen habe. Ich muss nachher mal nochmal von vorne holen. Das gibt's Freitag, verlose ich dann, wenn ihr denkt, oh, okay, dann brauche ich mir heute gar nichts zu kaufen. Weiß ich nicht, es gibt immer viele andere Sachen, den Beard Hatcher, ne, den Handyman. Es gibt Lotions, es gibt Duschgel, was ich sehr, sehr geil finde, ehrlich gesagt. Das Deo, was ich trage. Ich bin ja auch ein bisschen cheapo unterwegs. Wenn die Leute mir Sachen zuschicken, die sind geil, natürlich nutze ich die auch. Von daher, das findet ihr alles bei mir in der Sporttasche und so. Checkt aus manscaped.com, Code ist NEXT20, NEXXT20. 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Zurückgarantie. Viel wichtiger wäre mir aber, wenn ihr auch heute schon vielleicht denken könntet, okay, cooles T-Shirt, das W sieht aus wie ein Hodensack mit Hoden drin. Vielleicht sollte ich mal einen Termin beim Arzt machen, mal gucken lassen, dass man, aber mal, meistens wird das ein bisschen angefasst. Da hat man ja in der Regel jetzt nichts gegen, beim Arzt ist es aber natürlich aus anderen Gründen, dass da mal geguckt wird, ist da alles okay, und ziemlich egal, wie alt ihr seid, lohnt sich ja nicht immer, da mal rüber gucken zu lassen, weil wenn man Hodenkrebs früh erkennt, sind die Heilungschancen natürlich viel, 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 viel besser, als wenn man da ein bisschen zu spät dran ist. Kommen wir zu den News der Woche. Und die geht los mit Jordi Fernández. Der Name sagt euch eventuell ein bisschen was oder gar nichts. Ein bisschen was sagt es euch vielleicht, wenn ihr euch so mit den Assistant Coaches auskennt in der NBA. Der Mann ist Assistant, ist auch im Einsatz heute Abend bei den Sacramento Kings, ist da im Stab von Mike Brown, ist aber auch Bronzemedaillengewinnerin, Gewinner der, der aktuell abgelaufenen, bisschen durcheinander heute, schon viel gearbeitet, WM. Mit wem? Ja, mit Kanada. Da war er Nationaltrainer, ist er auch immer noch. Aber er wird in der kommenden Saison jetzt Head Coach in der NBA. Dass er da einen der frei werdenden Plätze abbekommen würde, das stand eigentlich mehr oder weniger fest. Das war auf jeden Fall, vor allem was ich so gehört habe, was Dean auch erzählt hat bei uns im Premium-Stream, der am höchsten gehandelte, der begehrteste quasi Assistant Coach in der Liga. Und Jordi Fernández wechselt zu den Brooklyn Nets. Und das ist einigermaßen bemerkenswert, finde ich. Denn ihr habt ja selber auch gefragt, hey, was machen die Nets jetzt eigentlich? Ne, die haben ihre eigenen Draftpicks nicht, die gehen irgendwie alle nach Houston, entweder direkt oder es wird getauscht mit Houston die nächsten Jahre. Klar haben sie die Picks der Suns, die eventuell mal wertvoll werden könnten. Aber am Ende des Tages ist es ja ein Team ziemlich No Man's Land. Wer tut sich das an? Und jetzt tut sich's augenscheinlich einer der, wie gesagt, heißesten jungen Coaches an. Warum? Und es gab da wohl Treffen. Natürlich, ne, Sean Marks, der General Manager dort, aber auch Joe Tsai haben mit Fernández gesprochen. Man liegt wohl auf einer Wellenlänge, zumindest so weit, dass man gesagt hat, okay, klar, Mensch, wir holen dich. Und er gesagt, ja, ich nehme den Job. Und das zeigt mir, dass es da keinen Ausverkauf geben wird in nächster Zukunft, sondern ganz im Gegenteil, dass man versuchen wird, das Beste rauszuholen. Heißt nicht, dass die jetzt, keine Ahnung, alle so zusammenhalten und da jetzt aber weitermachen. Kann auch sein, dass es ein paar kreative Trades im Sommer gibt. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, dieses Szenario Tanking oder ähnliches, was ja eh keinen Sinn gemacht hatte, hätte beiseite schieben. Ich frage mich aber, wie genau der Weg jetzt sein wird von den Nets, weil, wie gesagt, Fernandes, der hätte sich jeden Job, der frei wird, aussuchen können. Ich glaube, was hat er zuletzt, war das nicht sogar Dean erzählt, dass Budenholzer da jetzt im Gespräch war in Brooklyn. So wird es jetzt Fernandes. Bin ich sehr gespannt, was er da aus der Truppe rausholen kann. Apropos WM, der Olympiakader des Team USA steht fest. Und es ist das erwartete Avengers-Team, Redeem-Team, wie ihr das nennen wollt, geworden. Zumindest 11 Plätze sind bekannt. Und zwar werden die folgenden Spieler diese 11 von 12 Plätzen belegen. Steph Curry, Devin Booker, Tyrese Halliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid, Bam Adebayo und Anthony Davis. Also nach meiner Zählung, wenn ich jetzt ganz falsch liege, sind es dann nur Halliburton und Edwards, die es geschafft haben, aus dem WM-Team wieder mit dabei zu sein. Ansonsten einige Altstars, ja, das muss man, glaube ich, ohne despektierlich zu sein, über LeBron James, Kevin Durant, aber auch Steph Curry sagen. Dann die erwartete Verstärkung auf den großen Positionen, die vor allem, denke ich, bitter nötig war, mit Joel Embiid naturalisiert. Schön, dass die Amerikaner sowas auch brauchen. Bam Adebayo und Anthony Davis. Das ist natürlich ein ziemlicher Schritt nach vorne über Triple J und Walker Kessler etc. Und das natürlich jetzt, ich glaube, da müssen wir uns auch in die Augen schauen und sagen, das ist der Top-Favorit auf die Goldmedaille in Paris. Natürlich Frankreich mal gucken. Ich denke mal mit Victor Wembanyama, mit Rudy Gobert, mit allen anderen, die sie da jetzt noch dazu holen, sicherlich auch formidabel. Deutschland hat sicherlich auch eine klare Medaillenchance. Nur, ich denke, als Weltmeister bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, naja, wenn wir gegen die Jungs antreten müssen. Letztes Jahr habe ich gesagt, von 10 Spielen gewinnen wir 4 gegen die Amerikaner. Gegen die Truppe würde ich sagen, gewinnen wir eventuell 1. Aber wahrscheinlich würde ich eher sagen, eher 0,5. Weil das, was diese Mannschaft jetzt ausmacht, was die Truppe in oder auf, ja, genau, waren sie ja nicht, also in Manila, die Schwächen, die da waren, das war eben klar die Länge, das war so diese Robustheit, das war die Defensive. Da muss man sich jetzt ehrlich gesagt mit Embiid, mit Adebayo, mit Davis, aber auch mit Durant, jetzt was so Länge angeht, eigentlich keine Sorgen mehr machen. Und dass ein Jrue Holiday verteidigen kann, dass Anthony Edwards sicherlich in so einem Kader auch noch vielleicht so eine defensive Rolle nochmal bekommt, das ist eigentlich klar. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das eine Mannschaft sein wird, die wahrscheinlich sogar viele Spiele sehr, sehr klar gewinnen dürfte. Während es bei Team USA natürlich nur ums große Ganze geht, also heißt es um den Titel, könnte man bei Detroit nächstes Jahr erwarten, dass es vor allem darum geht, nicht mehr so richtig super mies zu sein. Deshalb hat der Boss dort, Tom Gorris, der Besitzer, jetzt den Job des Head of Basketball Operations neu ausgeschrieben. Das ist sowas wie der General Manager. Das ist ja, ne, jede Franchise hat ja da manchmal eine andere Bezeichnung, ne, für diese Manager-Geschichte, wie wir so einfach immer so sagen. Während Team USA natürlich um Titel spielen will, um Gold in Paris, denkt man mal, dass die Detroit Pistons nächstes Jahr vor allem darum spielen wollen, nicht mehr so richtig schlecht zu sein. Deshalb hat Tom Gorris, der Besitzer, jetzt gesagt, okay, wir brauchen mal ein bisschen neues Blut hier rein, neue Entscheider, und hat den Job des Head of Basketball Operation. Während Team USA in Paris um den Titel mitspielen will und auch gewinnen will, kann man von den Detroit Pistons sowas natürlich eher weniger erwarten. Vor allem nicht in der kommenden NBA-Saison. Und da wird natürlich schon mal in diese Richtung gedacht. Denn das war dieses Jahr nicht gut. Das war grottenschlecht. Mal wieder. Es ist keine Entwicklung zu sehen. Und das ist auch Tom Gorris, dem Besitzer, aufgefallen, der gesagt hat, okay, vielleicht brauchen wir einen neuen Head of Basketball Operations. Jetzt fragt ihr euch, sperriger Titel, was ist das? Das ist quasi das, was wir in den Medien und so immer als General Manager bezeichnen, also als derjenigen, der den Trainer verpflichtet, die Spieler holt, Trades macht etc. Das war bisher Troy Weaver. Der bleibt auch bei der Franchise, der wird weggelobt, sagen wir es mal so. Aber es soll jemand Neues kommen. Die Suche hat jetzt angefangen. Sind wir mal gespannt. Denn, dass sich in Detroit einiges ändern muss jetzt im Sommer, das war ja auch klar, wahrscheinlich auch im Kader. Aber wenn natürlich auch ein neuer General Manager kommt, ein neuer Head of Basketball Operations, kann man davon ausgehen, dass der dann mit einem neuen Besen da einmal feucht durchwischt. Was das dann bedeutet für einige der Protagonisten dort, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall dürfte Detroit ein Team sein oder der neue Head of Basketball Operations ein Executive sein, der eine Menge Anruf bekommen wird in den kommenden Wochen und Monaten, weil, glaube ich, einige der Spieler, gerade der jungen Spieler, die da bisher ein bisschen durchgefallen sind, die dürften für andere Teams sehr, sehr interessant sein. Warten wir mal ab, wer da den Job bekommt. Grayson Allen braucht keinen neuen Job, braucht keinen neuen Vertrag mehr, weil den hat er jetzt bekommen. 4 Jahre, 70 Millionen, von wem? Natürlich von den Phoenix Suns. Die haben seinen Kontrakt da jetzt einfach verlängert. Und das wird teuer. Habe ich auch auf Twitter geschrieben. Aber wie es oft so ist, man müsste sagen, vielleicht ein bisschen genauer ausformulieren, damit alles auch nicht missverstehen. Von daher reichen wir jetzt mal nach. Mir ging es nicht darum, dass dieser Vertrag teuer ist. Das ist für das, was Grayson Allen dieses Jahr geleistet hat. Ne? Vor allem an der Dreierlinie. Vollkommen okayer Tarif. Aber in der NBA haben wir natürlich diese Luxussteuer-Thematik, dass Teams, die damit noch zwei Grenzen darüber liegen, dann eben auch Geld bezahlen müssen an Strafzahlungen an die Liga. Und wenn man ESPN glauben darf, dann kommt dieser Vertrag für Allen, die Suns, schon im kommenden Jahr relativ teuer zu stehen. Denn nächstes Jahr soll er da 15,6 Millionen verdienen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und diese 15,6 Millionen, dafür zahlen die Suns dann insgesamt, wenn man das alles zusammennimmt, also das Gehalt für ihn und dann die Steuern, 79 Millionen Dollar. Das ist natürlich eine Menge. Kommendes Jahr, wenn die Berechnungen stimmen, wie gesagt, von ESPN, zahlt Matt Ishbia, das ist ja der Besitzer, ne, ihr wisst das, noch nicht so lange dabei, erst seit einem guten Jahr, in der kommenden Saison für seine Mannschaft, und es sind noch nicht 12 Spieler dabei, 206 Millionen Dollar, einfach an Gehältern, das ist schon mal eine Menge Geld, und dazu noch 104 Millionen an Luxussteuern. Das wird der höchste Wert in der Liga sein. Und das ist auf einen Seite natürlich egal für viele, vielleicht von euch auch, weil ihr sagt, das Geld ist ja nicht weg, das hat ja nur jemand anders. Und irgendwie Matt Ishbia, wenn er das ausgeben will als Multimilliardär, hey, more power to him. Ist alles richtig, nur seit dem neuen CBA, ne, dem Collective Bargaining Agreement, dem Tarifvertrag zwischen Spielergewerkschaft und Liga, gibt es ja für Teams, die so richtig die Kohle rausballern, dann nochmal ein paar Strafen, die sich auch aufs Teambuilding beziehen. Und das wird im kommenden Jahr schon bei den Suns dann greifen, denn sie werden da halt zum Beispiel kein Bargeld rausschicken können in Trades. Das kann man vielleicht noch verkraften. Man kann keine Verträge zusammenpacken, um die wegzuschicken. Man kann keine Trade Exception benutzen. Das sind alles so Sachen, die das natürlich nicht möglich machen, da jetzt irgendwie zu agieren, aber halt schon da die ganze Geschichte erschweren. Die Sache mit den, wisst ihr auch, mit den Buyout-Spielern, die ab einem gewissen Vertrag nicht unterschreiben können, das war ja dieses Jahr auch schon so. Wenn sie 2025 auch über dieser zweiten Luxussteuergrenze bleiben, dann ist es auch so, dass ihr 2032er Erstrundenpick eingefroren wird, den können sie dann nicht in Trades benutzen. Also ne, das klingt erstmal immer alles so ein bisschen vage und ich bin auch ganz ehrlich, solche Sachen muss ich auch immer total nachlesen, weil ich da mit dem neuen CBA auch nicht hundertprozentig firm bin immer noch. Aber alles in allem erschwert es halt den Job und man muss sagen, auch wenn es alternativlos war, Grayson Allen jetzt zu halten, das, was sie da jetzt momentan haben und den Vertrag haben, das ist quasi ihre Mannschaft. Also jetzt großartige Verstärkung von außerhalb kann man da ehrlich gesagt nicht mehr erwarten. Also der Kader wird in den freien, auf den freien Positionen eben aufgefüllt werden müssen, ne, mit Minimalspielern oder mit irgendwelchen kreativen Deals. Da darf man gespannt sein, wie die Suns sich da dann rausmanövrieren wollen. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Kommen wir zu den Playoffs. Und zuerst nochmal zu einer, ja, dann doch Meldung, die ich weiß gar nicht, warum es heute so überrascht aufgenommen wurde da im Internet, denn es war eigentlich klar, dass Giannis Antetokounmpo erstmal fehlen wird. den Milwaukee Bucks. Ihr erinnert euch, ne, das ist noch nicht so lange her, Wadenverletzung links, raus. Man dachte, das Schlimmste, ne, vielleicht sogar was mit Achillessehne, ne, direkt die Bilder von Kevin Durant damals bei den Warriors gegen die Raptors in den Finals kamen da bei vielen vors Auge. So schlimm ist es nicht. Es ist nur in Anführungszeichen eine Wadenzerrung. Aber sowas braucht eben Zeit. Ich meine, die Wade ist natürlich auch ein Muskel, der schwer ruhig zu stellen ist. Und jetzt ist es so, dass die Bucks gesagt haben, ja, also wir werden die Serie ohne Giannis Antetokounmpo beginnen. Wir wissen nicht, wie lange er draußen ist, aber wir hoffen, dass er im Verlauf der Serie dann zu der Mannschaft stößt. Wann das sein wird, wie gesagt, steht in den Sternen. Und das macht natürlich aus dieser Serie eine ziemlich interessante Geschichte. Wenn ihr euch erinnert, zwischen Bucks und Pacers gab es ja auch schon während der Saison immer so kleine Kabbeleien. Da fehlte aber auch noch Pascal Siakam, der mittlerweile in Indiana spielt. Und ich bin mal gespannt. Also ich werde gucken, dass ich am Freitag werde ich mit Dean den Supporter-Podcast aufnehmen, wo wir uns die ganzen Playoffs, alle Serien uns anschauen. Und auch wenn ich noch nicht abschließend jetzt zu einem Urteil gekommen bin, also momentan würde ich eher sagen, das ist 50-50, diese Serie. Obwohl die Bucks ja eigentlich der große Favorit sein müssten. Weil ohne Giannis, wenn man da in Rückstand gerät und die Pacers sind natürlich auch toll gecoacht von Rick Carlisle. Sicherlich haben die defensiv ihre Probleme gehabt, aber mal gucken, zu welchem Schluss ich Freitag gelangt bin, wenn ich mir da noch ein bisschen mehr angeguckt habe. Also das erste Gefühl ist fast sogar, hey, warum nicht auf die Pacers setzen? Mal gucken, wo ich da ankomme. Aber Dean Walle, gutes Stichwort, denn wenn ihr Supporter seid bei patreon.com/drehfurcht, dann wisst ihr, wir haben vergangene Woche unsere Awards vergeben. Und ich habe gestern auf Twitter mal euch gefragt, hey, okay, was sind denn eure großen Awards-Gewinner, wenn es um die NBA Awards geht? Und ich habe dann verschiedene Umfragen da gestartet. Jetzt nicht durchdrehen, wenn ihr bei Facebook oder bei Instagram oder so guckt. Bei Instagram geht das irgendwie nicht mit den, irgendwas nicht so easy, da muss man mit euren Emojis arbeiten. Ich habe keinen Bock. Ich wollte einfach nur mal einen guten Überblick bekommen, was so die Zuhörerschaft, die Zuseherschaft denn denkt. Und das sind die Ergebnisse. Ich lese immer erst die Ergebnisse von Dean und mir vor und dann die von euch. Fangen wir an mit dem MVP der Saison. Da hatte ich mich für Jokic entschieden, Dean sich für Jokic entschieden. Wir hatten beide, wenn ich richtig erinnere, Doncic und 2. Auf Twitter hatte ich zur Wahl gestellt Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic und Shai Gilgeous-Alexander. Und das Votum fiel am Ende sehr, sehr deutlich, also nicht sehr, aber relativ deutlich aus. 1,3% der 1224 Stimmen, die bisher eingegangen sind in 22 Stunden, bekommt Giannis Antetokounmpo. Shai Gilgeous-Alexander bekommt 13,1% der Stimmen. Nikola Jokic bekommt 37,6% und damit klarer MVP, auf Twitter zumindest, der Followerschaft dort. Luka Doncic mit 48%. Kann ich nachvollziehen, tolle Saison gespielt. Wie gesagt, weder bei mir noch bei Dean ist er jetzt ganz oben auf dem Zettel. Einfach weil ich denke, dass Doncic allen Metriken, die man so zu hinziehen kann, gerade so Advanced Stats, eben die beste Saison gespielt hat, hat sein Team bis zum Ende, hätten sie nicht noch jetzt, wenn sie nicht Opfer von Wemby geworden, hätten sie auch das beste Team der Western Conference sein können. So waren sie halt nur auf Rang, was jetzt 3, ne? 2, ich weiß gar nicht, ich muss mal nachgucken gleich. Alter, das müssen wir vielleicht wissen als Basketball-Journalist. Ich muss mal nachgucken kurz, nicht, dass ich Blödsinn erzähle. Sind auf Platz 2 natürlich, was rede ich denn? Von daher, ja, bei euch ist es Doncic. Das ist nachvollziehbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite eigentlich nicht, weil, wie gesagt, die Statistiken, gerade die Advanced Stats, sprechen alle für Jokic. Aber es ist halt ein Award, wie alle diese Awards, der nicht klar definiert ist. Und von daher, ja, die Stimme des Volkes, die ging hier für Luka Doncic ein. Dann geht's weiter mit dem Rookie of the Year Award. Das können wir relativ schnell machen. Ich hatte zur Wahl gestellt Chaim Hackes Jr. Ich hatte auch mal gesagt, ihr sollt eure eigenen Vorschläge in die Kommentare posten. Aber da gab es jetzt, glaube ich, keine großartig. Ich gucke mal kurz vom ersten hier. Nee, da gab es jetzt zumindest Rick Brunson, wie noch. Ich sag schon wieder Rick, sehr gut. Jalen Brunson hat, glaube ich, hier noch 10 Stimmen bekommen oder so, das hat unter ferner liefen. Dann Rookie of the Year. Ich hatte Chaim Hackes Jr., Brandon Miller und dann natürlich Chet Holmgren und Victor Wembanyama zur Wahl gestellt. Da wurde nicht wirklich was dazu geschrieben. Nee. Prime Rakers Jr. 0,8%. Das ist wahrscheinlich auch dann genau die Gesamtzahl der Heat-Fans, die mir da folgen. Dann Brandon Miller 1%. Wahrscheinlich auch äquivalent zum Anteil der Hornets-Fans. Chad Holmgren 7%. Und Victor Wembanyama 91,1%. Das deckt sich auch mit dem, was Dean und ich gesagt haben. Von daher, das war aber auch, glaube ich, der einfachste Award, weil worüber reden wir hier? Teamerfolg hat beim Rookie of the Year eben auch viel weniger Einfluss eigentlich auf das, was da gewählt wird im Vergleich zum Beispiel zum MVP. Dann wurde es aber direkt kontrovers und spannend bei mir und Dean, bei euch auch. Weil natürlich NBA Best Sixth Man, das ist was ja auch natürlich sehr schwammig ist. Was will man da halt den Scorer, den Topscorer von der Bank küren? Will man irgendwie Defense etc. pp. Ich habe mich entschieden für Naz Reid, weil ich gesagt habe, hey, der kam rein, dann auch für Karl-Anthony Towns, als der so lange jetzt verletzt war. Alle dachten, die Timberwolves rutschen ab, sind sie nicht. Das hat auch viel mit Reed zu tun. Deshalb war er jetzt mein Sixth Man of the Year, weil auch genau als dieser variable Big Man, der draußen und drin spielen kann, natürlich auch jedem helfen kann. Für Dean war es Malik Monk. Absoluter nur Firestarter, ein Irrational Confidence Guy von den Sacramento Kings. Leider leider verletzt, aber war trotzdem eligible für diesen Award. Und das ist auch euer, kann ich direkt vorwegnehmen, euer Sieger gewesen mit 49,7% Malik Monk. Danach Naz Reid 25,6%. Dann hatte ich auch zur Frage gestellt, Bobby Portis mit 16,7%. Norman Powell mit 8%. Auf den Plätzen wurde dann nochmal Westbrook ein paar Mal genannt. Moritz Wagner, Bogdan Bogdanovic, sogar Tim Hardaway Jr., was ich nicht ganz verstehe. Aber die Stimmen gab's. Aber wie gesagt, Monk, Reed, ich glaube, da kann man auch nicht wenig falsch machen. Zwei sehr, sehr wichtige Spieler. Wie gesagt, schade, dass Monk jetzt fehlt. Kommen wir ja noch zu im Play-in-Tournament. Weiter ging's mit dem Defensive Player of the Year. Und hier war es so, dass Dean und ich uns einig waren, Rudy Gobert, auch da, ne, dass er dieses, und das ist bei mir wahrscheinlich auch in meiner Wahl so ein bisschen, zieht sich das ein bisschen durch. Ich habe mich dreimal für Abgeordnete der Timberwolves entschieden. Einfach weil das einfach so smooth weiterlief und weil natürlich die Challenges, die es damit gab, also nicht Coaches Challenges, sondern so die Aufgaben, die man einfach dann hatte als Coach und als Mannschaft, ne, das erstmal zusammenzubringen mit den beiden Big Men, dann fehlt ein Big Man wieder, ein anderer Big Man kommt rein. Und deshalb fand ich Rudy Gobert defensiv einfach auch überragend, damit klarzukommen, dass mit Karl-Anthony Towns jemand ist, der immer wieder einfach auch krasse Klopfer drin hat, der einfach auch ganz anderem Niveau auch war als im Jahr davor, wo er wohl auch schon angeschlagen war. Das seht ihr aber weniger so. Ich habe zwar gestellt Jalen Suggs, einfach nur, weil ich dachte, es gibt eigentlich nur drei Kandidaten, aber ich stelle auch mal Suggs dazu, weil ich ihn einfach geil fand und auch einen anderen Award bei mir gewonnen hat, den ich bei euch nicht abgestimmt habe. Warum eigentlich, weiß ich gar nicht. Egal, Jalen Suggs hatte 5,1%, Anthony Davis ein bisschen wenig Stimmen, finde ich, 13,3%, aber es passt. Dann Rudy Gobert, den ihr nur am Platz 2 seht, mit 36,4% und Victor Wembanyama an Nummer 1 mit 45,2%. Ich kann das verstehen, wenn man halt sieht, was er geleistet hat. Und da wurde ja auch ein gewisses Narrativ gepusht. Ich sage es nicht mal großartig, nicht mal negativ belastet, sondern einfach, ne, dann wurden, gab es ja diese Grafiken mit, ey, guck mal hier, der hat schon so viele Blocks und so viel Steals und wunderbar, bla bla bla. Am Ende des Tages muss man aber sagen, dass er natürlich da einen großen Einfluss genommen hat, dass die Defense der Spurs aber einfach schlecht war, also durch die Bank halt auch weg. Und wenn er auf die Bank gegangen ist, wurde sie schon noch schlechter. Aber sie ist jetzt auch nicht so krass irgendwie, sag ich mal, einfach abgefallen, dass man dachte, um Gottes Willen, wenn der nicht spielt, dann geht da ja gar nichts. Also, ne, sondern dass es war, ich glaube, es bei ihm waren es, glaube ich, 5 Punkte auf 100 Ballbesitze, die Defense schlechter war, wenn er unten war. Bei Gobert waren es 2 Punkte. Gobert war natürlich auch mit einer besseren Mannschaft da jetzt gesegnet. Es ist dann auch mal schwer, damit mit so Advanced Sets kann man hantieren. Vieles auch Augentest. Da fand ich, hat man ja mal auch stellenweise dann einfach noch so ein bisschen, klar muss er was lernen. Also er kann jetzt natürlich noch nicht an Nummer 1 sitzen. Also kann nicht so gut sein, wie er sein kann, weil er einfach noch sehr, sehr jung ist und die NBA noch nicht so gut kennt wie jemand wie Gobert. Von daher, ich glaube, es ist so, da war sich die natürlich auch einig, so wie wenn man Jama auch gesagt hat, das ist ein Award, den kann Google Gobert gerne haben. Die nächsten 10 Jahre gehört der Award mir und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so sein wird. Dann hatten wir den MIP Award, also Most Improved Player. Und das ist ja auch immer ein Award, das hat man auch bei uns im Premium-Podcast gemerkt, ne? Dean hat Jane Williams gewählt. Ich habe gesagt, naja, wie gesagt, also meine Regel ist, ich wähle eigentlich niemanden, der im zweiten Jahr ist, weil vom ersten zum zweiten Jahr sollte man schon in der Lage sein, sich zu verbessern. Zur Wahl hatte ich die folgenden Kandidaten gestellt. Coby White, Jonathan Kuminga, Jane Williams, eben weil Dean ihn zur Wahl gestellt hatte, und Alperen Şengün. Und da kam von euch vor allem Tyrese Maxey wurde reingereicht, Jalen Brunson, Cam Thomas, was mich ein bisschen gewundert hat. Wir hatten über Maxey und DiVincenzo auch, Maxey und Brunson haben wir beide gesprochen, auch im Podcast. Bei beiden waren Dean und ich uns eigentlich einig, dass das, was sie dieses Jahr gezeigt haben, gerade bei Maxey, also Maxey hat diese Zahlen aufgelegt, nicht weil auf einmal, glaube ich, ein viel besserer Basketballer wurde, sondern weil James Harden weg war und er eben diese Räume hatte. Und das ist dann, das ist natürlich nicht sein Fehler, nur ich denke einfach, für mich, wie ich den Wort verstehe, most improved, also wer ist am meisten besser geworden und nicht, wer hat den größten Sprung in die Statistiken gelegt. Deshalb sehe ich ihn zwar irgendwo auch in der Konversation, aber eben weniger als die Namen, die ich hier zur Wahl gestellt habe. Und ich habe mich am Ende für Şengün entschieden, weil ich mir dachte, hey, der hat eine viel, viel größere Rolle gespielt. Auf einmal da in der Offensive in Houston war auf einmal auch so ein bisschen der Hub. Das hatten wir so im Vorjahr nur in Ansätzen gesehen. Jetzt auf einmal war das aber wirklich gut, auch auf hohem Niveau, auch an beiden Enden des Feldes. Gerade defensiv hat man immer Fragen gehabt. Deswegen war mein MIP. Dean hat sich für Williams entschieden, einfach weil er da einen großen Sprung gesehen hat. Aber da habe ich gesagt, ja gut, aber der ist halt sehr jung, zweite Jahr, da hole ich immer einen Sprung. Bei euch ist es so, dass, wie gesagt, Maxey und Brunson wurden da genannt. Dann Kuminga, wo man könnte auch argumentieren, dass Kuminga vielleicht sogar innerhalb der Saison der Most Improved Player war, wenn ich überlege, dass er zwischendurch ja gar nicht mehr gespielt hat irgendwann, oder erst viel gespielt hat, dann gar nicht, wie auch immer jetzt nicht wegzudenken war. Egal, Kuminga 12,4%. Dann Williams mit 16,4, dann Coby White, der auch während der Saison durch den Ausfall von Zach LaVine jetzt eine größere Rolle hatte, aber einfach ein viel soliderer Basketballer geworden ist. 22,7%. Und dann sind wir uns hier mal einig, Alperen Şengün 48,5%, ist dann auch euer MIP. Was fehlt noch? Genau, Coach und Manager. Coach of the Year. Und dann muss ich jetzt einmal kurz sagen, was an den News hier von der vergessen hatte, die NBA Trainer Association, die hat jetzt Mark Dagenault schon zum Trainer des Jahres gewählt. Aber das offizielle Voting der Journalisten, die 5 oder 120, die da wählen, das steht noch aus. Da müssen wir noch abwarten. Ich hatte als Coach of the Year Mark Dagenault auch zur Wahl gestellt, zusammen mit Jamal Mosley, Tom Thibodeau und Chris Finch. Ihr habt noch reingereicht, Ime Udoka, Missoula. Und ja, bei mir war es Chris Finch. Einfach weil vergangenes Jahr alle haben gesagt, okay, das funktioniert einfach nicht. Guckt euch das an, Gobert und Towns. Was da natürlich immer unterschlagen wurde, dass Towns das ganze Jahr verletzt war. Und Finch musste da irgendwie mixen und matchen etc. Jetzt hat er dieses Jahr beide gehabt und das ist die beste Verteidigung. Die haben bis zum Ende auch über lange Zeit ohne Karl Anthony Towns um den Top-Seed mitgespielt. Hätte fast funktioniert, also ein Spiel nur Abstand gehabt. Von Alba Finch, mein Trainer des Jahres, weil ich denke, dass die Aufgabe, die er so hatte, mit den Umständen einfach am schwersten war. Ihr seht das nicht so. Tom Thibodeau kommt auf 18,7%, obwohl, der ist sogar Zweiter. Der Dritter ist Jamal Mosley von Orlando mit 17,8%. Und dann überragend weit vorne Mark Dagenault mit 55,8. Wo ich sagen kann, ja, kann ich verstehen. Junge Mannschaft übernommen, mit einem quasi Rookie, mit Chad Holmgren, wo wir natürlich da sagen müssen, das ist natürlich dann für einen Trainer auch ein bisschen leichter, wenn dieser Rookie schon ein Jahr alles, was du so erzählst, mitbekommen hat, die ganzen Prinzipien mitbekommen hat, schon gedrillt wurde etc. Also von daher, da ist die Aufgabe ein bisschen leichter. Aber kann man vollkommen nachvollziehen, 55,8% für mich, wie gesagt, war die Aufgabe von Finch da schwerer. Manager des Jahres. Und das ist ja immer so ein bisschen so ein Award, wenn ich immer sage, hey, wir müssen drüber nachdenken, ne, dass MIP eben zum Beispiel nicht vielleicht zum Spieler gegeben wird, der ja, ne, der im zweiten Jahr ist. Hier ist natürlich so ein Ding, man muss immer sehen, Marcel Bauer zum Beispiel, Sam Presti vorgeschlagen als Executive of the Year. Welchen Zeitraum guckt man jetzt eigentlich an, um den Executive of the Year, also den Manager des Jahres, zu wählen? Eigentlich, wenn man ehrlich ist, kann es ja nur quasi beginnen mit Ende der vorvergangenen Saison. Also mit Ende der regulären Saison oder der Playoffs, je nachdem, wenn ein Team ausgeschieden ist. Da kannst du ja dann traden, etc. Dann kommt die Draft, Free Agency. Und dann bis wahrscheinlich, ich meine, Buyout-Season kann man auch dazu zählen, obwohl die mittlerweile, also ich glaube, mittlerweile wissen ja alle, dass das nicht wirklich entscheidend ist, ob man sich jetzt einen Buyout-Spieler holt oder nicht. Aber das ist ja eigentlich der Zeitraum und nicht unbedingt, ob man jetzt, was ich 2 Jahre vorher irgendwie jemanden gedraftet hat, der dann gut wird oder so. Ne? Das gehört irgendwie auch alles mit dazu, kann man, glaube ich, schwer trennen, aber man muss eigentlich schon über diesen Zeitraum nehmen im vergangenen Jahr. Von daher, Leute wie Sam Presti, die jetzt über Jahre gute Arbeit gemacht haben, fallen natürlich immer so ein bisschen hinten runter, wenn man erst 2, 3 Jahre nach den entscheidenden Moves, sag ich mal, den entscheidenden Draft oder so, dann seine Früchte erntet. Aber das ist hier auch nur jetzt sehr granular gedacht. Ich hatte zur Wahl gestellt, Nico Harrison von den Mavs, Kevin Pritchard von den Pacers, Leon Rose von den Knicks und Brad Stevens von den Celtics. Ach, und Yannick hat auch noch Joe Tsai irgendwie ins Rennen geworfen. Da würde mich mir aber nicht erschließen, warum. Das war wahrscheinlich ein Witz. Ich habe mich für Leon Rose entschieden, weil ich mir denke, Leon Rose hat einen überragenden Spagat geschafft, weil er es geschafft hat, sein Team jetzt so zu verstärken, wie es irgendwie ging. Ne, mit Anunoby, mit Burks, mit Bogdanovic. Er hat all das durchgezogen, ohne an die eigenen Draftpicks zu gehen. Ne, da haben die Knicks ja noch echt eine wohlgefüllte Schatulle, wo sie immer da nochmal angreifen können, immer noch mal gucken können, wenn irgendwas sich präsentiert. Er hat vor der Saison die Vincenzo geholt, ne, diese Villanova-Sammlung, die er da angefangen hat, noch nicht ganz vervollständigt, da würde ja vielleicht noch Miles Bridges fehlen. Aber das ist einfach jetzt eine Mannschaft, die einfach top zusammenpasst. Und jetzt würde ich für mich sagen, dass das einfach ein Job ist. Besser geht's eigentlich nicht. Haben jetzt auch keine überbordend blöden Verträge, sind sehr handlungsfähig auch jetzt im nächsten Sommer, auch mit ein paar Verträgen, die auslaufen etc. oder nicht garantierten Verträgen. Das ist wirklich ein Top-Job gewesen von Leon Rose. Dean hat trotzdem Brad Stevens, kann ja vollkommen nachvollziehen. Klar, was im Sommer passiert ist, dass man Porzingis geholt hat, dass man Jrue Holiday geholt hat. Das sind Sachen, die einfach diesen Erfolg bedingt haben. Von daher auch nachvollziehbar, dass ihr Nummer 1 habt mit 59,5%. Dann kommt Nico Harris mit 15,7%, natürlich vor allem durch die Trade-Deadline und dass man Kyrie Irving gehalten hat. Dann kommt Leon Rose und dann Kevin Pritchard, Pascal Siakam natürlich verpflichtet vor allem. Das ist also die 4, aber da gab es jetzt auch nicht viel mehr Kandidaten. Ansonsten hatte ich hier noch stehen den Hustle und den Klatsche-Award, weiß ich nicht, habe ich vergessen, weil ich die immer unterschlage. Ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt mit Dean zusammen diese beiden Awards vergeben. Hustle war uns einig. Jalen Suggs, für mich, man hätte auch Herb Jones so nennen können, natürlich keine Frage, aber einfach der Mann, wie der arbeitet, wie der rangeht, was der investiert, unglaublich, so ein Culture Setter für Orlando und nicht nur das, sondern einfach auch wirklich ein wahnsinnig guter Verteidiger. Und Klatsch, waren wir jetzt auch einig. Also man hätte auch DeMar DeRozan nehmen können, aber wir hatten beide gesagt, hey, wir Klatsch, auch wenn man natürlich jetzt die Statistiken sich angucken kann, wer die meisten Klatschpunkte gemacht, wer am effizientesten so Klatsch, etc. Wir haben gesagt, hey, wer ist in den Statistiken schon relativ weit vorne dabei. Von wem, ne, würden wir sagen, hey, wenn der über die Mittellinie dribbelt, in einem engen Spiel am Ende, da haben wir dann Angst. Aber wir sind beide dann auf Steph Curry gekommen. Jokic war bei uns, glaube ich, beide sogar Zweiter. Oder halt DeRozan. Von daher, ja, Steph Curry Clutch. Ja, nach all diesen Awards, eine kurze Auszeit. Und da brauche ich jetzt mal eure Hilfe. Wie gesagt, ich bin sportlich immer noch auf dem Weg und ihr habt vielleicht Bilder auf Instagram gesehen, ich habe am Wochenende noch mit meiner Tochter sogar draußen Basketball gespielt. Es scheint da die ersten zarten Pflänzchen von Interesse zu geben, auch in Sachen, Papa, kannst du mir mal den Wurf zeigen? Was mich natürlich höchstgradig freudig zurücklassen hat und wirklich aber auch mich zurückhaltend, um nicht über Bord zu gehen mit meiner Begeisterung, damit dieses Pflänzchen langsam gewässert wird und nicht, ne, auf einmal der Eishockey-Vater hier rauskommt und jetzt machen wir so. Nein. Weiterhin spielt das Long Game. Aber als wir dann da so am Spielen waren und die hat ein bisschen gereboundet für mich, was natürlich, das ist natürlich ein Traum, der wahr wird. Ein bisschen spät vielleicht, hätte ich mir vielleicht in meinen 30ern gewünscht, aber immerhin auch mit 50 jetzt jemand, der für einen reboundet. Und dann hat sich der Papa nochmal ein Dunk ging. Da habe ich versucht, ja, mit einer Hand ging auch sehr gut. Und dann ein paar Mal mit zwei und ich so, das ist ja das Ziel. Ich mache das jetzt mal. Und es hat, tja, was soll ich sagen? Es hat für schallendes Gelächter gesorgt, als meine Tochter, aber auch meine Frau das gesehen hat. Wo man jetzt sagen könnte, stand es kurz vor der Scheidung? Kann ich weder bestätigen, noch kann ich das jetzt in Abrede stellen. Auf jeden Fall hat es mir gezeigt, der Weg ist noch lang. Und ich habe ja gesagt, ne, auf dem Weg jetzt zum beidhändigen Dank, ich will andere Wege gehen. Ich mache jetzt dieses Knee Over Toasting von Ben Patrick, falls ihr den kennt, den Knee Over Toast Guy. Da ist morgen die nächste Session dran. Aber ich will auch gucken, dass ich hier in Sachen ne, Kräftigung, so Haltemuskulatur ein bisschen was mache. Und meine Frau hat jetzt Yoga vorgeschlagen. So, und ich habe bei Urban Sports Hub geguckt, ne, das ist ja meine Fitnesslösung. Gibt es hier ein Yoga-Studio in der Stadt? Gibt es. Gibt es eins auch in Braunschweig? Gibt es auch. So. Natürlich gibt es da verschiedenste Kurse, verschiedenste Sachen. Ich habe auch gesehen, so Blindfolded-Yoga. Das ist das Einzige, wo ich denke, okay, das ist es wahrscheinlich nicht. Von daher frage ich euch. Und vielleicht könnt ihr, wenn ihr selber Erfahrung habt, mir das irgendwie reinreichen bei auf den verschiedenen sozialen Netzwerken unter dre@gutnext.de. Wenn ich da jetzt gucke bei Urban Sports Club, wo Yoga angeboten wird, welche Kurse sollte ich mich achten? Auf soll ich achten? Meine Einsteigerkurse, das denke ich, das wird sein, aber es gibt ja verschiedenste Sachen, da habe ich Fremdwörter, die ich nicht auskenne. Also Follower Power, Followers Assemble. Was sind Kurse, die wichtig wären, gerade für Basketball? Ne, gibt es irgendwelche Geschichten? Worauf soll ich achten, was Yoga geht? Was muss ich mitnehmen? Yoga, muss ich mir Yoga-Pants kaufen? Das sind solche Sachen, die ich einfach jetzt nicht drauf habe. Und wenn ihr sagt, hey, pass auf, es gibt auch noch andere Aktivitäten, die einfach wichtig sind. Zum Beispiel, ich war mit meiner Tochter auch vor drei Wochen, also bevor ich wieder abgehauen bin nach Miami, in Orlando, war ich an so einem Trampolinpark, einfach um so ein bisschen auch eine Balance und sowas zu schulen. Also wenn euch irgendwelche Ideen kommen, haut es mir gerne durch. Wenn ihr richtig toll sein wollt, guckt bei urbansportslab.com rein. Wolfsburg, Braunschweig, gibt es irgendwie Standorte, die sich dafür perfekt eignen, reicht mir das gerne auch alles durch. Ihr müsst aber nicht die ganze Arbeit für mich machen, mir würde schon reichen, wenn ihr Ideen habt, erstmal Richtung Yoga, aber auch andere Sachen und dann gucke ich mir das an. Und wenn ihr denkt, hey, Sports Club, was ist das? Ja, das ist ja so der Laden, wo das blöd ist, ist ja kein Laden, sondern das ist die meine Fitnesslösung, wo verschiedenste, ne, wo Schwimmbäder, Fitnessstudios, Yoga-Studios, Massagegeschichten dabei sind, alle möglichen Sportsachen, wo ich hingehen kann mit meiner Mitgliedschaft und eben nicht gebunden bin an einen Partner. Und ja, da, das ist mein Top-Partner auf dem Weg zum Dank mit 50. Von daher haut's gerne rein und checkt's gerne selber aus bei urbansportsclub.com. Thema der Woche. Play-In-Tournament. Puh, das ist einfach jedes Jahr, seit wir es jetzt haben, echt auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite lässt es mich immer so ein bisschen ratlos zurück. Denn es ist schon einigermaßen schwer, nach 82 Spielen, wo ja dann zwei Teams, wenn es gut läuft, sag ich mal, viermal gegeneinander gespielt haben, daraus was abzuleiten, wie eine Playoff-Serie läuft. Ne, das haben wir früher in der Five ja auch gemacht, beim Matchup-Führer und so. Das mache ich natürlich auch wieder mit Dean dann jetzt, sagt, wenn feststeht, welche Serien wir sehen werden. Dass man hinguckt und nach Informationsnuggets schürft in diesen ganzen Zahlen und natürlich auch in den Games, die man noch sehen kann im League Pass und so. Und dann irgendwie zum Schluss kommt, okay, dieses Team wird diese Serie gewinnen und das sind die Gründe, warum. Und wie gesagt, das ist, wenn man jetzt auf eine Serie sich vorbereitet, schon schwer genug, weil es eben maximal 7 Spiele sind, da kann sich viel verändern. Verletzungen, so klammern wir komplett aus. Aber da kann sich viel verändern. Ne? Und Heimvorteil spielt eine Rolle, etc. pp. Aber das sind immerhin 7 Spiele. Da kann man davon ausgehen, wenn es denn über 7 Spiele überhaupt geht, dass die bessere Truppe gewinnt. Beim Play-In-Tournament, und das macht ja auch den Charme aus, reden wir über K.O.-System. Also jetzt vor allem, wenn 9 gegen 10 spielt, bei 7 gegen 8 ist es natürlich, dann gibt es noch ein zweites Spiel. Und das macht die Sache für mich jedes Jahr, wie gesagt, echt schwierig. Weil es kann in einer Partie kann einfach alles passieren. Ne? Man kann sich da jetzt alles Mögliche hinlegen und sich alle Statistiken angucken oder so. Aber am Ende des Tages schießt man damit Kanonen auf Spatzen. Weil in einer Partie, wo die Teams jetzt, das hatten sie 48, 72 Stunden Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, ist es zum guten Teil immer auch dann einfach ein Münzwurf. Wer hat an dem Tag das bessere Händchen, wer hat besser geschlafen, etc. pp. Trotzdem bin ich noch versucht, natürlich alle vier erstmal jetzt Spiele, die wir sehen werden, hier abzuhandeln. Weiterführend, ohne dass ich jetzt hier über ungelegte Eier spreche, wird es einen weiteren Podcast geben, auch hier im frei empfangbaren Stream, wo ich darüber sprechen werde. Wahrscheinlich dann vielleicht morgen nach dem Aufstehen. Ich kommentiere heute Nacht um 1.30 Uhr. Da so, stay tuned. Fangen wir an. Lakers gegen Pelicans. Das ist das Spiel, was ich heute Nacht auch ab 1.30 Uhr kommentieren werde. Und in der Saison gab es vier Partien, die gingen 3-1 an LA. Alle vier Partien waren aber Blowouts. Auf die eine oder andere Weise. Ne? Einzige Niederlage für LA war die, wo sie quasi keinen Point Guard dabei hatten, ne, weil D'Angelo Russell auch gefehlt hat. Da hat man dann auch klar verloren. Die Partien, die die Lakers gewonnen haben, da haben sie eigentlich, glaube ich, immer jetzt 130 gemacht, glaube ich, also einmal 125 oder so. Das sieht also eigentlich in dem Sinne nach einer klaren Sache aus. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie die beiden Kader sich so aufstellen, denkt man sich so, okay, also haben die Lakers nicht die klar dünnere Personaldecke? Also sind die Pelicans nicht klar besser besetzt? Ne? Haben sie nicht auf dem Flügel, wo ja dann die Stärke der Lakers residiert, mit LeBron James, mit Anthony Davis, den wir einfach mal mit dazu packen zum Flügel. Also ne, da haben sie ja Gegenwehr. Sie haben jemanden wie Valanciunas, der mit Masse kommen kann. Jemand wie Zion Williamson, der mit Wucht und Masse kommen kann. Brent Ingram ist ein überragender Scorer und jetzt zurück. Du hast einen Trey Murphy, den dritten meine ich. Man hat natürlich einen Herb Jones, man hat Najee Marshall, man hat nicht Larry Nance, das ist der Vater, sondern den Sohn. Man hatte also viele Leute, die ne, switchable sind, die dafür sorgen können, dass es eben nicht diese Autobahn Richtung Korb geht, auf denen LeBron so gerne fährt. Die eben dafür sorgen können, dass Anthony Davis vielleicht einen halben Meter weiter hinten abschließen muss, als er eigentlich gerne möchte. Und die einfach generell diese Zone dicht halten für Drives. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen schwerer für die Schützen der Lakers, die sie ja auch brauchen, dann wirklich freie Würfe zu kriegen. Also warum war diese Season Series denn so klar mit 3-1 für die Lakers? Naja, also das ist natürlich eine Frage, die auch nicht leicht zu beantworten ist. Also zum einen allein die Personaldesign Williamson, wenn euch erinnert an den Auftritt von ihm in Las Vegas, einer von diesen vier Partien war ja im Rahmen des Play-in Tournaments, da hat er wirklich ein krasses Ei gelegt. Danach hat es Häme und Kritik geregnet. Es wurde davon gesprochen, dass er 15 Kilo abgenommen hat. Hat dann auch also eine viel, viel bessere zweite Saisonhälfte gespielt. Aber jetzt auch zuletzt beim direkten Aufeinandertreffen am letzten Spieltag hat sich New Orleans da auch einseifen lassen. Gut, Brandon Ingram kam zu dem Spiel zurück. Vielleicht ein gewisses Störelement gewesen dann ne, im Rhythmus und so. Aber alles in allem mal wieder ein Auftritt, wo man dachte, boah, also ich habe es ja jetzt nicht das ganze Spiel kommentiert, sondern nur eben die Konferenz. Das lässt dir immer schwer, was dann wirklich komplett schluckslos folgern. Aber alles in allem darfst du dich eigentlich vor eigenem Publikum bei so einem wichtigen Spiel, wo es ja noch um was ging, nicht so einseifen lassen. Aber sei es wie es ist, Fakt ist nun mal, sie sind tiefer als die Lakers. Sie haben eigentlich das Personal. Was sie nicht haben, ist natürlich die Erfahrung in solchen Situationen. Und da liegt der Vorteil natürlich klar bei den Lakers. Also mit LeBron hat man da jemanden, der hat Schlachten geschlagen. Genau, wie auch Anthony Davis. Der ist fit. Gut, jetzt gab es diese Episoden mit diesem Backspasm, das Thema unterlaufen wurde da von Nance oder gestupst wurde von Nance. Aber er hat gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Deswegen denke ich, können wir diesen Hexenschuss-Problematik, können wir da zur Seite wischen, was AD angeht. Und von daher ist der Case für die Lakers eigentlich relativ klar. Ne? Mit LeBron und mit Reeves. Unter Umständen mit Russell, obwohl er dann in der Hinsicht relativ wenig macht. Also LeBron und Reeves. CJ McCollum dürfte der Zielspieler sein, den man attackiert, weil er physisch eben der kleinste Spieler wahrscheinlich zum großen Teil sein wird. Vielleicht guckt man sich auch noch Valanciunas aus dem Pick and Roll, dass man den rauszieht und so. Aber am Ende wird man halt versuchen, Bullyball zu spielen, ne, an die Linie zu gehen. Auch Zion gerne attackieren, auch wenn er defensiv besser geworden ist. erinnere mich dann eine Szene auch aus der Konferenz, wie LeBron einfach an ihm vorbeigegangen ist, weil er sich da einfach mega naiv angestellt hat, der gute Williamson. Anthony Davis biesten lassen, gerade auch im direkten Duell gegen Valanciunas, wenn die Pelicans das wieder so spielen wollen, wie sie es am Ende, glaube ich, auch in dem Spiel am Sonntag gemacht haben. Und einfach, ne, klassisch, LeBron reinbringen, in gute Matchups, die Schützen finden, Reeves soll, Kreativität bringen und dann D'Angelo Russell so ein bisschen als kreatives, wildes Element, wenn er trifft, und dann natürlich halt die Freiwürfe kreieren für Hachimura, für Green, die natürlich, wenn sie dann drauf sind, defensiv gegenhalten müssen, gegen Ingram und gegen Zion, die Zone dicht halten müssen, die auch vor allem dann CJ McCollum nicht verlieren dürfen an der Dreierlinie und dann einfach, wie gesagt, die Drives minimieren, die New Orleans da setzen will, weil sonst war die Pässe raus halt, dann sind die Dreier frei. Und wenn die aber nicht so ganz frei sind, dann hat, glaube ich, New Orleans da einige Probleme. Also das ist eigentlich mehr oder weniger, ne, grob der Gameplan der Lakers. The case für die Pelicans, oder was sie machen müssen für meine Begriffe, ist zum einen den Druck am Ball erhöhen. Ne? Also klar, wird jetzt nicht immer Jose Alvarado spielen und er ist auch einer, der natürlich auch attackiert werden kann, dann von jemandem wie LeBron im Halbfeld. Aber wenn er schon drauf ist, dann einfach gucken, dass man das ganze Spiel über den Ballvortrag stresst. Ob das jetzt Russell ist, ob es LeBron ist, ob es vielleicht ein Gabe Vincent ist, der gerade wieder zurückgekommen ist. Immer versuchen, da ranzugehen vorne. Und generell versuchen, LeBron zu attackieren. Ne? Also klar, defensiv, er wird nicht bereitwillig den Ballhändler verteidigen. Manchmal braucht man vielleicht ein, zwei Aktionen, um ihn reinzubringen in ein Matchup, was man möchte. Aber gerade auch zum Beispiel gegen Zion oder so, da wäre man schon gut beraten, da LeBron eben körperlich auch ein bisschen anzugehen. Ich meine es nicht unfair, sondern einfach mit Drives, ne, auch vielleicht ihn abseits des Balles zu bewegen und dann zu versuchen, dass auch, ne, er in seinem Alter jetzt nach der langen Saison vielleicht ein bisschen müde wird, ein bisschen alt wird, wobei alt ist er schon, aber ein bisschen müde wird und vielleicht ein oder andere Foul macht, was vielleicht dann einfach auch, ne, ein bisschen langsamen Beinen geschuldet ist. Perfekt wäre natürlich, wenn man AD aus der Zone rausziehen kann. Valanciunas ist aber nicht der Typ, Stretch Bigman und Nance, naja, trifft ab und zu mal einen von draußen, aber dass man jetzt auch verlassen kann, dass er da jetzt auf einmal 4 Dreier rein nagelt, würde ich mich jetzt auch nicht. Aber wenn zumindest die Gefahr da besteht, dass da rausgegangen werden muss, das wäre schon nicht so schlecht. Jetzt fällt mir ein, der heißt ja auch Larry Nance. Oh Mann, ey. Ich habe halt überlegt, wie heißt denn der Sohn von Larry Nance? Natürlich heißt auch Larry Nance. Von daher, ja, die drei der Big Men fallen, wenn die fallen, das wäre vielleicht eine gute Idee. Und dann vor allem, wenn der ehemalige Pelican Jackson Hayes aufs Feld kommt, dann muss einfach auch diese Minuten ohne AD müssen einfach genutzt werden. Vielleicht muss man auch mit ein bisschen weniger CJ McCollum spielen und einfach eine Aufstellung, das heißt einfach, also eine Aufstellung draufbringen, wo Point Zion eventuell sogar agieren muss. Denn ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, wer den dann verteidigt von den Lakers. Wo man selber hinten sehr switchable ist, wo man immer Masse und Länge vor den jeweiligen Akteuren hat und dann einfach sagt, dann Austin Reeves, D'Angelo Russell, LeBron, sagt, alles auch Leute, die ihren Dreier treffen, aber dann müsst ihr halt, ne, außerhalb der Zone agieren und müsst eben von draußen was machen. Da kann ich mir vorstellen, dass man viel von dem sieht. Allerdings haben die Pelicans ein großes Handicap dieses Jahr, und das war bei The Athletic zu lesen. Es gab, glaube ich, 28 Partien, die in the clutch entschieden wurden. Also, ne, mit mindestens oder wenigstens 5 Punkten Unterschied. Von diesen 28 Partien haben die Pelicans nur 13 gewonnen. Das ist ein bisschen wenig. Von daher, wahrscheinlich wäre es für New Orleans besser, wenn es ein klares Ergebnis gibt. Aber ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht, dass es vielleicht um einiges knapper wird als diese 4 Partien bisher. Aber warten wir es ab. Eine Frage steht aber auch im Raum, die wurde heute auch auf ESPN diskutiert. Lohnt es sich nicht sogar für beide Teams, es wurde aber nur für die Lakers argumentiert, dieses Spiel zu verlieren? Weil man, wenn man gewinnt, natürlich eigentlich nur als Preis bekommt, dass man gegen den Meister aus Denver dann in der ersten Playoff-Runde ran muss. Eventuell könnte man ja auch sagen, hey, man verliert das halt. Wir gucken mal, was da bei Kings gegen Warriors passiert. Aber das ist ja das Matchup 9 gegen 10. Also nominell sind die ja schlechter als vielleicht wir. Und wenn wir die schlagen, spielen wir gegen Oklahoma City. Extrem junges Team, keine Playoff-Erfahrung quasi. Ist das nicht der beste Weg, um vielleicht dann in die Conference Finals zu kommen? Finde ich eine sehr konstruierte Geschichte, weil, wie ich eingangs gesagt habe, Play-In halt immer, gerade wenn es um das zweite Spiel geht, natürlich auch, also nicht immer K.O.-System, aber dieses letzte Spiel ist eben K.O. und da kann eben alles Mögliche passieren. Da kann auch nur eine Verletzung passieren im ersten Viertel, einer knickt ein bisschen um oder so. Nicht mehr katastrophal, aber ist dann nicht mehr der Alte und dann verlierst du halt so eine Partie und dann ist deine Saison vorbei. Von daher, ich sehe zwar auch, dass der Weg leichter ist, wenn er nicht über Denver führt, sondern über Oklahoma City. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche Taktiereien sehen oder dass beide Teams sagen, gut, dann spielen wir lieber nochmal gegen Warriors und Kings und dann hoffen wir mal auf Oklahoma City. Von daher freuen wir uns da auf eine tolle Partie. Und die könnte uns auch bei Kings gegen Warriors heute Nacht, glaube ich, um 3.30 Uhr oder um 3 Uhr, ich weiß gar nicht, 3 Uhr erwarten. Nee, 3.30 Uhr. In der Season Series war es 2-2. Drei Spiele wurden mit einem Punkt Unterschied entschieden und das vierte waren, glaube ich, 5 oder 6 Punkte. Und das lässt natürlich hoffen auf absolutes Spektakel. Vor allem, wenn wir uns erinnern, dass in der Playoff-Serie vergangenes Jahr die beiden ja 7 Spiele gebraucht haben und im 7. Spiel dann Steph Curry da den dann schnell wieder gebrochenen, aber immerhin Rekord aufgestellt hat mit 50 Punkten in einem Game 7. Aber ich glaube, um damit das wirklich knapp wird, hätten vielleicht Malik Monk und Kevin Huerter dabei sein müssen. Beide verletzt, beide fallen aus, beide Saison verendet bei den Kings. Und ich weiß nicht genau, wie Sacramento da die 25 Punkte, die beiden aufgelegt haben im Schnitt in der Saison, wie sie die kompensieren wollen. Aber kommen wir erstmal zu den Warriors vielleicht. Ich denke, die Warriors haben den Gameplan für dieses Spiel schon mehr oder weniger in der Schublade. Das wird ja ähnlich sein zum Gameplan aus den Playoffs 2023. Das Team der Kings hat sich da jetzt ja auch nicht wirklich großartig verändert. Die Protagonisten sind die gleichen. Wenn ihr euch erinnert, damals hat man Domantas Sabonis viele draußen stehen lassen. Ne? Draymond Green ist abgesunken, hat gesagt, hey, wenn du werfen willst und deinem Vater Ehre machen möchtest, dann bitte. Hat da nicht so gut funktioniert. Dieses Jahr Sabonis an der Dreierlinie relativ sicher, aber mit kleinem Volumen. Das wird natürlich entscheidend sein. Die Warriors sind natürlich aber nicht das gleiche Team wie in der vergangenen Offseason. Und das wird auch wichtig sein jetzt für diese eine Partie. Denn dass Draymond vorne natürlich Sabonis rauszieht, dass er da die Offensive leitet, das ist ja nichts Neues, dass er da auch Curry und Clay, der auch wieder nur auf einem guten Niveau ist, der die dann bedienen wird, alles gar keine Frage. Das ist immer da so und das wird auch den King zu schaffen machen. Der Schlüssel sind für meine Begriffe aber, weil ich glaube, von Curry und Clay wissen, was wir erwarten können. Aber der Schlüssel für mich sind Kuminga und Wiggins. Das sind die beiden athletischen Flügel, die bisher in dieser Saison ja nicht hundertprozentig immer da waren. Wenn ihr euch erinnert, bei Kuminga zu Saisonbeginn, also gerade auch in der Partie gegen die Kings, nicht immer mit viel Spielzeit, jetzt am Ende nicht mehr wegzudenken. Wiggins lange einfach ja nicht der Andrew Wiggins, den wir in Golden State schätzen gelernt haben. Wenn die beiden aber jetzt wirklich mit rebounden und auch ermöglichen, dass die Warriors klein spielen mit Draymond Green auf der 5, weil Kevon Looney ja viel von der Bank kommt, ohne dass sie eben am Brett zu attackieren sind, dann ist das ein absolutes Fund. Weil Gang Rebounding ist auf jeden Fall wichtig für die Warriors. Und mit dann Kuminga und Wiggins auch noch zum Korb gehen können, wenn sie ihre Cuts laufen, dann glaube ich, sind das Aufgaben für eine verbesserte Kings-Defense, die in den letzten 15 Spielen auch echt gut unterwegs war, dann ist das, glaube ich, schwer für die zu kompensieren. Der Case für die Kings dreht sich aber natürlich vor allem um De'Aaron Fox und um Sabonis. Also Sabonis, schon gesagt, wenn der ein paar Dreier trifft, oder auch dann in seine Handoff-Situation schnell reingeht und eben nicht so ein bisschen zögerlich da in der Dreierlinie steht, dann kann diese Taktik der Warriors vielleicht auch relativ schnell wieder vorbei sein, obwohl sie natürlich nie wirklich so draußen verteidigen werden wie ein wirklicher Stretch, nicht so wie Porzingis oder so. Aber da müsste natürlich dann Sabonis früh mal eintreffen, früh ein paar Aktionen haben, vielleicht auch dann mit Drives, wo Green vielleicht dann versucht, irgendwie einen Charge aufzunehmen, vielleicht ein, zwei Fouls auch bei Green anhängen kann. Das wäre einfach wahnsinnig wichtig. Aber es gibt auch Keegan Murray. Kann man Keegan Murray vielleicht irgendwie damit reinbringen? Er spielt ja eher diese Rolle des Stretch Big Man. Kann er da großen Einfluss nehmen? Das wäre auch nicht so unwichtig. Aber er wird es natürlich mit jemandem zu tun bekommen, mit Kuminga oder Wiggins, der relativ schnell auf den Beinen ist. Also geht es für mich vor allem um Fox. Wer soll den jetzt verteidigen? Da sehe ich bei den Warriors relativ, also zumindest am Point of Attack, relativ wenig Leute, die ihn halten können. Den kann man in wirklich vorteilhafte Situationen bringen. Die Kings werden eh versuchen, den Ball wahnsinnig schnell zu machen, immer rauszurennen. Gerade wenn jemand wie Chris Paul von der Bank auch nochmal kommt, den immer wieder attackieren, immer wieder ranzugehen, sagt zum Rebound zu gehen. Ich glaube, das wird eine wahrscheinlich doch knappe Angelegenheit. Weil die Kings spielen zu Hause, eigene Zuschauer, Light the Beam, diese ganze Nummer. Spiel 7 vergangenes Jahr, sicherlich nicht vergessen. Das wird ein Hexenkessel. Und ich nicht abschalten. Ich werde am Ende auch alle 4 Spiele sagen, wen ich dann vorne sehe. Heat gegen Sixers, das ist das Spiel dann am Morgen. Das erste Season Series 2-2. Können wir eigentlich fast vergessen, auch weil da haben so viele Leute gefehlt auf beiden Seiten. Am 4.4. gab es zumindest einen Sieg, 109-105, glaube ich, von den Sixers in Miami. Und da war Tobias Harris nicht dabei, ansonsten eigentlich alle Protagonisten. Das vielleicht ein Fingerzeig, wie dieses Spiel laufen könnte. Und ja, beides Teams, die über lange Zeit nicht im besten Basketball gespielt haben. Miami einfach nicht, weil sie, keine Ahnung, die meisten sagen, ja, das war einfach jetzt so, wieder so, das wäre wieder Heat-Basketball, ein bisschen schleifen zu lassen, waren auch keine Playoffs. Tyler Hero war verletzt. Bei den Sixers, gut, ist der Grund klar, Joel Embiid hat gefehlt und das ist nun mal der überragende Mann bei dieser Mannschaft, der vorne und hinten einfach, um dem sich alles dreht. Also wissen wir auch relativ wenig, was wir jetzt da haben, wenn die beiden aufeinandertreffen. Gehen wir davon aus, dass alle natürlich fit sind, dass alle Vollgas geben. Embiid natürlich jetzt sah nicht immer hundertprozentig gut aus, aber ich fand eigentlich, dass er jetzt nicht rostig aussah in dem Sinne, sondern ich denke, dass man schon erwarten kann, dass ein Embiid jetzt auch mit ein paar Tagen Pause, die er jetzt hatte, da schon Vollgas geben kann. Und das ist auch mein Case für die Sixers. Embiid dominiert. Denn natürlich, Bam Adebayo ist ein Verteidiger, der es mit ihm aufnehmen kann, aber eben auch ein ganzer Tick kleiner ist. Und Embiid wird ja von Nick Nurse einfach auch toll eingesetzt. Das wird schon eine Riesenaufgabe für Adebayo, da ohne Hilfe klarzukommen. Das Problem ist halt natürlich jetzt für die Heat, wo soll die Hilfe großartig herkommen? Denn es ist schon so, dass die Sixers da jetzt während der Saison doch einiges nachgeladen haben. Ne? Natürlich alle denken an Buddy Hield. Der hat bisher jetzt zuletzt vielleicht seinen Dreier nicht getroffen, aber jetzt eigentlich in seiner Zeit bei den Sixers hat er es doch gezeigt, dass er natürlich von draußen treffen kann. Und jetzt mit Embiid dürfte er eine Menge freie Dinger bekommen. Aber es gibt ja noch Kyle Lowry. Ist Kyle Lowry jetzt ein absoluter Difference Maker, dass man denkt, er macht 30 Punkte? Nein, aber ihr wisst, welches Team ihn quasi aufgegeben hat. Das waren die Miami Heat. Jetzt weiß man nicht, ob er denen unbedingt dankbar war, dass sie ihn haben gehen lassen und so. Keine Ahnung. Fakt ist, da ist auch einer, der da mitspielt. Das erlaubt es Tyrese Maxey abseits des Balles dann aktiv zu werden. Und ich bin gespannt, wer Tyrese Maxey dann im Endeffekt verteidigen soll. Und dann wirklich auch halten soll. Lowry kann da die Fäden ziehen. Irgendwen muss Hero decken, der ist angreifbar. Mit Batum, Harris und Oubre haben sie drei Leute, die auch Jimmy Butler sicherlich nicht komplett ausschalten können, aber ne, die ihm mit Länge begegnen können. Das sind alles Jungs, die vorne und hinten funktionieren. Ich glaube, die Sixers sehen viel mehr Schwachstellen defensiv bei Miami, als das umgekehrter Fall ist. Und ich denke, mit Nurse haben sie den Trainer, der ihnen auch sagt, hey, das müssen wir attackieren. Kann gut sein, dass es der Trainer davor nicht so gut konnte. Da wisst alle, wer das ist oder wer das war. Von daher, ich denke, mit Embiid dominieren, die Mismatches, die man hat, mit Footspeed, mit auch Länge attackieren und hinten natürlich gucken, dass Embiid in der Zone auch dann wirklich für Ruhe sorgt, auf den Butler da reingehen will und so, dass er dann da ist. Und dann bin ich gespannt, ob die Heat genug Offensive von außen generieren können. Aber das ist auch der Case für die Heat direkt. Butler geht Supernova an der Dreierlinie, aber auch in der Mitteldistanz wie immer. Die Dreier fallen, wenn er gedoppelt werden muss. Ne? Adebayo, der am Ende der Saison angefangen hat mit Dreier werfen, trifft so ein paar Dinge, dass er eben auch im Beat zwingt rauszukommen. und Miamis Zone funktioniert, wenn sie dann mit Hero, mit Robinson und Love, also irgendwie in der Kombination von den dreien agieren, dann sind sie oft in der Zone unterwegs und dann muss man natürlich rebounden, was nicht so leicht ist, wenn jemand wie Embiid dann da auf dem Feld steht, weil den musst du ja erstmal auch, wenn er, keine Ahnung, aufpostet oder so in die Zone erstmal raushalten. Von daher spannende Geschichte. Eric Spoelstra wird eine Menge Aufgaben da finden, wo ich nicht weiß, wie er das so unbedingt löst, aber Heat Culture, ne? Und dann, letztes Spiel der ersten Runde hier im Play-In-Tournament, Hawks gegen Bulls. Da ging die Season Series 2-1 an Chicago. Bei dem Spiel tue ich mich am schwersten, ehrlich gesagt. Denn auf der einen Seite spricht alles gegen Atlanta. Ja, haben die letzten sechs Spiele der regulären Saison verloren. Trae Young war lange raus, dann kam er zurück. In der Zeit lief es eigentlich erstmal ganz gut ohne ihn. Ne? Sie haben toll verteidigt auf einmal. Das war am Ende immer nicht zu sehen. Letzten 15 Spiele war Atlanta auf Rang 26 im Defensivrating. Also die gehen mit allem in die Postseason, nur nicht mit Schwung. Jemand wie Jalen Johnson fehlt. Aber, ich fange direkt mit dem Case für die Hawks an, sie haben eben Playoff Young oder Playoff Ice Trae, wie man ihn nennen wollen. Trae Young. Auch wenn er jetzt seit seiner Rückkehr, glaube ich, drei Partien absolviert, nicht unbedingt der Trae Young ist, dem man jetzt zutrauen sollte. Oh, der spielt jetzt da schwindelig in Chicago. Aber er ist nun mal einer, von dem wir wissen, dass er für solche Momente lebt und manchmal auch schwer zu fassen ist. Also der Best Case für die Hawks wäre, er brennt durch, ne, fängt dann wirklich ein Logo 3 an. Das öffnet Räume für Murray, der auch dieses Jahr gezeigt hat, dass er auch durchaus Clutch sein kann. Bogdanovic hat auf einmal Räume und irgendwie fangen die Feuer und Chicago weiß nicht, wie sie da auf dem Flügel damit verteidigen sollen. Und Capella, der zuletzt ja auch sich ausruhen konnte, hält hinten den Laden zusammen. Jemand wie Vucevic trifft vielleicht seine Dreier nicht und dann geht's dahin. Aber ihr merkt schon, also ich sehe schon die Bulls hier relativ klar vorne und damit können wir mal anfangen hier mit dem Case für die Bulls und auch mit den ganzen Predictions, die ich habe. Also ich denke, Caruso wird sich schon an Trae Young irgendwie festbeißen. Trae Young in den Spielen gegen Chicago dieses Jahr 20 Punkte, 13,5 Assists, und man denkt, okay, das ist krass. 29% Feldwurfquote, 22,7% Dreierquote. Ich denke nicht, dass er 100% momentan Fitness ist. Mit Jalen Johnson fehlt so ein bisschen auch der Verteidiger gegen DeMar DeRozan, würde ich vermuten. Young ist der ideale Angriffspunkt für jemanden wie DeRozan. Aber auch für Coby White. Vucevic ist mit seinem Dreier oder auch Mitteldistanz natürlich der perfekte Mann gegen Capella, den sie sicherlich auch gerne mal ins Pick and Roll holen werden. Und wenn er Drop verteidigt, dann ist natürlich der kleine Pass zu Vucevic immer da. Ich denke, Caruso wird Trae Young einfach wirklich in die Shorts steigen. Oder auch Murray, das ist eigentlich egal. Ich finde, die Bulls sind alles in allem. Für Quinn Snyder war es ja auch ein schweres Jahr, ne, mit wechselnden Besetzungen, mit Trade-Gerüchten, mit Trae Young, der nicht dabei war. Aber Billy Donovan hat einfach diese Mannschaft top eingestellt. Die spielen guten Basketball. Klar haben die ein Talentdefizit in vielen Matchups dieses Jahr gehabt und deswegen auch die Spiele verloren, die sie verloren haben. Aber nicht gegen diese Truppe hier. Von daher, ich denke, dass das eine relativ klare Angelegenheit für die Bulls wird. Die Hawks ausscheiden. Und dann geht natürlich bei den Hawks der große Talk dann los direkt. Ne? Muss einer der Guards gehen? Wie geht's weiter? Da wartet ein bisschen Drama drauf. Aber ich würde sagen, die Bulls gewinnen dieses Spiel. Das andere Aufeinandertreffen im Osten, da sehe ich tatsächlich die Sixers vorne. Ich habe das schon mal gesagt, ich glaube nicht unbedingt dieses Jahr an die Heat Culture. Ich denke, wenn du über Monate eben es so schleifen lässt und eben so ein Basketball spielst, wo ist denn da dann die Heat Culture? Also für mich ist Heat Culture nicht, sobald wir in die Play-Ins kommen, legen wir den Schalter um und dann machen wir das schon irgendwie. Das ist ja eher das Gegenteil von Heat Culture. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch so der Plan war, den sie da halt hatten. Von daher, ja, sehe ich da die Sixers vorne. Im Westen, ich denke, die Warriors machen es. Ich denke, es wird brutal eng. Am Ende des Tages sehe ich aber einfach, dass Steph Curry einfach, er ist der beste Spieler dieser Miniserie. Und auch wenn ich De'Aaron Fox gleich dahinter sehe, Ich denke einfach, dass bei den Kings zu viel fehlt, so an Explosivität im Backcourt. Vor allem der Ausfall von Monk wiegt da wirklich schwer. Und solange jetzt Draymond Green da nicht irgendwie irgendeinen Wahnsinn fabriziert, sehe ich die Warriors hier vorne. Letztes Spiel, Lakers gegen Pelicans. Basketballerisch, denke ich, ist es für mich leichter, den Case für die Pelicans zu machen. Sie spielen zu Hause, sie haben diese tolle Batterie an Flügelverteidigern. Aber dadurch, dass sie sich haben dreimal so wegnageln lassen, jetzt ne, vor ein paar Tagen, auch damals im Play-In, ich habe irgendwie kein Vertrauen ja, in so die Resilienz der Pelicans. Und die Lakers waren jetzt am Ende wirklich auf einem wahnsinnig guten Weg, ne? Einen tollen Lauf jetzt zu Ende der regulären Saison. Ich glaube, das wird ein bisschen überhöht auch stellenweise, aber das ist ja nicht wegzudiskutieren, dass sie diese Spiele gewonnen haben. Und auch wenn ich sie nicht als Team sehe, was Meister werden wird, ich denke, das Spiel werden sie gewinnen. Und dann kommt so ein faszinierendes Matchup eben dann direkt mit den Nuggets. Aber genau, wie es natürlich auch dann im Osten direkt zum Duell 76ers gegen die Knicks kommt, auf das uns auch alle freuen können. Aber ich sehe die Pelicans dann im Spiel um Platz 8. Aber das ist, wie gesagt, das ist das Spiel, was wirklich auch schwer fällt, weil ich denke, wie gesagt, da schlagen meine Herz schlagen zwei Brüste. Das habe ich auch noch nie so gesagt. Natürlich umgekehrt. Freuen wir uns drauf. Heute Nacht, wie gesagt, 1:30 Uhr kommentiere ich auf The Zone. Und dann schauen wir mal, wie das heute läuft. Ja, programmenweise. Also heute Nacht, 1:30 Uhr, Lakers Pelicans mache ich. 4 Uhr, nicht 3 Uhr, habe ich 3 Uhr gesagt. 4 Uhr, Warriors gegen Kings. Dann morgen, also 18.04. dann 1 Uhr, Heat gegen Sixers. Und um 3:30 Uhr, Hawks gegen Bulls. Das kommentiere ich dann auch. Dann am 19.04., wie geht es dann weiter? Das steht noch nicht ganz fest. Das entscheidet die NBA. Das werden sie dann sagen. Ich weiß, dass ich noch ein oder zwei Spiele noch kommentiere. Ich glaube, eins wahrscheinlich dann von den entscheidenden Play-Ins. Da sage ich noch Bescheid in den sozialen Medien. Und wenn ich richtig informiert bin, soll am Wochenende Samstag und Sonntag jeweils zwei Spiele zur guten deutschen Zeit stattfinden. Ich glaube, 20 Uhr um 22.30 Uhr. Nagelt mich nicht drauf fest. Checkt auf jeden Fall auf NBA.com oder ESPN, wo immer ihr schaut, da den Schedule. Google des Tages. Und da muss ich was sagen, das habe ich erst vor kurzem entdeckt. Und das ist mein Guilty Pleasure. Ich mache das ja in den USA auch oft, dass ich morgens nicht aufstehe, einfach hier Fernseher an, ESPN, First Take gucken oder generell hier dann Get Up und was nicht alles für Shows da gibt. Und viel von diesen Shows, zusammengehackt in 10-Minuten-Videos, gibt es ja auch bei ESPN auf YouTube. Und deswegen, youtube.com/ESPN. Es ist ein bisschen wie Naschen, ne? Aber es ist nice. Ich kann es empfehlen. Checkt es euch aus. Guckt euch stellenweise die miesen Takes an. Guckt euch die geilen Takes an. Es ist manchmal High Comedy auch. Man muss es zu nehmen wissen. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass YouTube da viel über ESPN auf YouTube viel bereitstellt. Deswegen youtube.com/ESPN. So, jetzt mache ich gleich, es ist schon 7:30, um Gottes Willen. Jetzt mache ich gleich den NBA Live Fragenstream sind bei Tissot und dann kommentiere ich Lakers Pelicans. Bis gleich. Ciao. Look at this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions.